Moin, moin, liebe Leinwand, lieber Hörer. Mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts. Und eigentlich wollte ich diese Folge jetzt gemeinsam mit unserem Fanpost-Leader Pascal anmoderieren. Aber der fällt heute leider kurzfristig aus. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn zum Glück war er letzte Woche da. Und da haben wir gemeinsam, Pascal und ich, hier ganz hohen Besuch empfangen. Denn wie ihr hoffentlich alle wisst, startet diese Woche das Kanu des Manitou in den deutschen Kinos. Die Fortsetzung zu dem erfolgreichsten deutschen Film seit Beginn der Kinozahlenzählung, der Schuh des Manitou, der 2001 alles überragende 11,7 Millionen BesucherInnen in die deutschen Kinos gelockt hat. Und Bully, der Regisseur, Autor und Hauptdarsteller des Films, hat sich mit seinen Kollegen überlegt, er will eigentlich diesmal davor gar nicht so viel über den Film reden. Er will ihn bei der Weltpremiere am Dienstag vor Kinostart der Weltöffentlichkeit präsentieren und am nächsten Tag noch eine Pressekonferenz geben, wo er allen Rede und Antwort steht. Aber ansonsten eigentlich gar nicht so viel dazu machen. Also jetzt vor allen Dingen nicht die übliche Interview-Ochsentour, wo er sozusagen jedem in Deutschland einfach ein Interview gibt. Und stattdessen hat er eine Woche vor Kinostart gemeinsam mit seinen beiden Mitautoren und Mithauptdarstellern Christian Tramitz und Rick Kevanian lediglich zwei Interviews gegeben. Einmal der dpa, das ist die Presseagentur, die dann den Rest der Zeitung beliefert. Die können dann alle dasselbe Interview abschreiben. Und uns. Wir sind jetzt wirklich das einzige Medium, das von Bully vorab ein Interview bekommen hat. Und nicht nur das, die drei waren sogar zusammen bei uns im Büro letzte Woche, eine Woche vor Kinostart, um hier in unserem Podcast-Studio mit Pascal und mir ziemlich launig zu plaudern. Also ich habe auch noch Sachen über Bully erfahren, die ich nicht wusste. Unter anderem, dass ihm ein ganz großer Hollywood-Film angeboten wurde mit Harrison Ford und Daniel Craig, auch wenn ich glaube, dass die beiden noch nicht an Bord waren, als er für das Projekt im Gespräch war. Auf jeden Fall super unterhaltsam geworden, das Gespräch. Ich muss dazu noch sagen, wenn der Podcast jetzt rauskommt, das ist der Mittwoch, einen Tag vor Kinostart dann morgen, da haben wir den Film zwar alle schon gesehen, aber als wir das Interview geführt haben, da kannten auch wir den noch nicht, weil sie haben das wirklich streng durchgezogen. Niemand darf diesen Film vor der Weltpremiere sehen. Das galt dann leider auch für uns. Aber ich glaube, das schmälert das Interview nicht wirklich. Ich wünsche euch jetzt wahnsinnig unterhaltsame, gut 20 Minuten mit Rick Kevanian, Christian Tramitz und Michael Bulli-Herbig und Pascal und mir. Viel Spaß.
Herzlich willkommen. Und als Einstiegsfrage, wie ist denn aktuell euer Befinden so? Geht euch langsam richtig die Muffe oder seid ihr noch entspannt so eine Woche vor Kinostart? Wie fühlt ihr euch aktuell?
Mir geht die Muffe schon ziemlich.
Wirklich?
Ja.
Aber warum?
Man hat also Albträume dann nachts.
Wirklich?
Ja, von ganz leeren Kinosälen.
Und wirklich? So. Ja, erzähl doch mal die Geschichte mit der 7.
Erzähl mal nicht.
Das ist ja noch vor Kinostart. Zum Thema Albtraum was erzählen.
Ja, bitte.
Und zwar hatte ich tatsächlich einen Albtraum damals vor 25 Jahren beim Schuh des Manitou.
Ja.
Das war ja die erste eigene Produktion, die ich so gemacht habe. Und damals schon wurde der Film ja durch die Konstantin-Film, durch den Verleih ins Kino gebracht. Und der damalige Chef Bernd Eichinger, der uns in Ruhe den Film hat machen lassen und nur ein, zwei Mal auch im Schneideraum vorbeikam, was ich sehr geschätzt habe, weil mich sehr interessiert hat, was er so dazu sagt. Und wir haben viel Spaß gehabt und haben uns da toll ausgetauscht. Dann habe ich eine Woche vor Premiere geträumt, dass ich im Kinosaal sitze bei der Premiere und der Film läuft. Und ich war eh schon nervös und auf einmal mitten in so einer Cowboy-Situation, Cowboy-Szene, mittendrin eine Autoverfolgungsjagd. Mittendrin.
Gar keine schlechte Idee.
In diesem vollen Kino.
Hätte man machen sollen.
Und ich habe hin und her geguckt, dachte mir, wo kommt diese verdammte Autoverfolgungsjagd her? Und ich schaue nach rechts und da sitzt Bernd Eichinger, grinst mich an und sagt, das macht den Film ein bisschen schneller. So. Hey, das ist ja, da bin ich schweißgebadet aufgewacht. Das sind meine Albträume. Aber, jetzt schlafe ich ziemlich gut im Moment.
Ja, also gleich zweite Regiearbeit, der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Das war dann die nächsten Jahre immer nur ein Grund zum Stolz sein oder auch mal so ein bisschen so eine kleine Belastung?
Stolz gibt's. Stolz ist ein komisches Wort. Ich bin nicht stolz auf das grundsätzlich so. Ich bin stolz auf andere. Ich bin stolz auf meinen Sohn. So, aber stolz selber auf die eigene Arbeit.
Und auf uns.
Auf euch bin ich sehr, sehr stolz. Ich bin sehr brav am Set.
Ja, ganz so brav.
Ja, ganz so brav, ganz so anständig. So brav sind sie. Machen es auch immer alle brav, das, was im Drehbuch steht. So. Jetzt habe ich die Frage, wir haben den Faden verloren.
Es ging um die Muffe vor der Premiere.
Nein, nein, das war eine andere Frage.
Machen wir schon drüber, Rick.
Also, wir sind jetzt sogar noch weiter und stehen direkt in den nächsten.
Das ist ein alter Mann. Gut. Ein sehr alter Mann. Stellt mal dem Rick eine Frage, der ist nämlich noch bei der ersten.
Genau. Ich hätte so eine Mittelmuffe, aber egal.
Eine Mittelmuffe.
Okay. Ja, eine Mittelmuffe.
Wie oft habt ihr in den letzten 25 Jahren, als ihr euch getroffen habt, schon über der Schuh des Manitou 2 gesprochen?
Nie.
Wie konkret war es?
Nie.
Vielleicht schon mal
nie.
Vorher?
Nie, überhaupt nicht.
Gar nicht.
Überhaupt nicht.
Null. Wirklich
nie.
Ich habe mal ganz heimlich.
Ja, heimlich.
So 10 Jahre nach Kinostart, es muss so um 2013, 2014 gewesen sein, habe ich mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben.
Aber mehr auch nicht. Ich wusste
mehr
nichts
auch
davon.
Nicht. Nee. Und ich habe darüber nachgedacht, was sich reimt.
Dir war irrsinnig langweilig, oder?
Bitte?
Dir war sehr langweilig.
Nee, ich hatte in dem Moment, dachte ich so, ach jetzt, so nach 10 Jahren, vielleicht ist es eine gute Zeit.
Aber zu früh,
Ja, und dann habe ich mir, aber dann irgendwann lag es da in der Schublade und dann hat man es da auch liegen lassen.
Man kann sich ja ungefähr vorstellen, ich meine, damals gab es ja noch Anrufbeantworter, wie so zwischen 2001 und 2006 das bei dir ausgesehen hat, dass da irgendwie die Produzenten die 5 Stufen der Trauer so durchlebt haben mit dem, dass da jetzt nicht sofort ein zweiter Teil kommt und dann zunehmend resigniert haben, als sie dich angerufen haben und dann wahrscheinlich auch zunehmend gebettelt haben, oder?
Naja, wir haben ja, ich war damals sehr froh, dass wir das Publikum haben entscheiden lassen in der TV-Show, in der Comedy-Show die Bulli-Parade. Da gab es ja sozusagen eine Wahl, eine ganz demokratisch angelegte Aktion.
Ich habe gehört, das war gefaked, aber das stimmt nicht.
Ja, das hört man draus, war es aber nicht. Ich war froh, dass der Schuh des Manitou keine Fortsetzung sozusagen bekommen hat, weil ich hätte nicht gewusst, was wir dann hätten tun sollen. Der Genrewechsel in den Weltraum hat uns sehr gut getan.
Und wann wurde dann Kanu des Manitou richtig konkret? Wann habt ihr euch wirklich zusammengesetzt und gesagt, wir machen das jetzt?
Vor gut 2, 2,5 Jahren.
Ja, das war aber ein schleichender Prozess. Das ging nicht über Nacht.
Nee,
über
Nacht nicht, aber als wir losgingen.
Wir saßen zusammen. Ich wollte den beiden Jungs einen Weihnachtsfilm pitchen. Ich dachte, es wäre eine schöne Idee, wenn wir dreimal einen schönen Weihnachtsfilm machen.
Ist es ja immer
und
noch.
Ist es immer noch. Und beim Rausgehen aus dem Büro hat Christian so fallen lassen, wie in so einem Nebensatz, schade, dass wir nie einen zweiten Teil vom Schuh des Manitou gemacht haben.
Das war's dann.
Und da habe ich am nächsten Tag habe ich einfach angerufen, ob er das ernst gemeint hat.
Ich gesagt, ja, klar.
Und irgendwie war es aber ein guter Moment. Man spricht ja mal vom Momentum. Und das hat sich in dem Moment ganz gut angefühlt. Dann haben wir uns halt mal
zusammengesetzt
und haben einfach mal rumgekaspert und über Wochen.
Über Monate?
Ja. Wir haben gesagt, wir erzählen es niemandem. Wir gehen erst damit raus, wenn wir uns ganz sicher sind, dass wir ein gutes Drehbuch haben.
Das ist mir heute noch nicht genau. Das wird sich dann am Kinostart entscheiden.
Naja, wir sind
also
damit
für uns.
Wir waren sehr happy damit. Ja. Also wir haben uns sehr auf den Dreh gefreut.
Und ist noch irgendwas in dem Film oder in dem Drehbuch gelandet, was du schon vor 10 Jahren bei deinen kleinen Gedankenspielen aufgeschrieben hast?
Lüg das kann nicht.
Das war das Einzige. So, weil, wie gesagt, man hat, also, uns war sehr, sehr früh klar, dass wir sowas Einfallsloses wie der zweite Schuh des Manitou oder sowas, weißt
du? Er hat ein Wort mit U gesucht.
Ich habe einfach irgendwas nicht so gesucht, viele. Was sich reimt. So. Und Uhu. Da ist man nach 2 Minuten durch.
Ich habe heute Morgen ChatGPT damit beauftragt,
interessant.
Den gesamten deutschen Duden Wort für Wort durchzugehen und zu gucken, welche sich damit reimen.
Ja.
Und sein erster Satz war, das ist ganz schön schwer.
Siehste?
Es gibt insgesamt 60, aber die meisten davon machen überhaupt keinen Sinn.
Nee,
also die lustig. Die ich jetzt noch...
Okay, was war noch dabei?
Lux würde mir einfallen.
Rendezvous des Manitou würde vielleicht
gehen. Oh, nicht schlecht, da sind wir gar nicht drauf gekommen.
Als Liebesfilm-Fortsetzung.
Das Rendezvous des... Also ich hätte noch eine FSK-Version. Das
Ulm, Tabu des Ulm wäre mir noch eingefallen.
Was?
Ulm.
Der Ulm?
Der Ort.
Ulm des Manitou?
Nee, Ulm war das, Entschuldigung, ich habe mich geirrt.
Auf was soll sich das rein?
Gar nicht.
Der Kakadu des Manitou.
Man muss auch mal die Erwartung unterlaufen.
Ja. Kanu war artverwandt und hat sich angeboten. Und das, ich würde mal sagen, den Titel gab es lange vor dem Drehbuch.
Aber es sind ja, also ich kriege immer Albträume, wenn ich dran denke, dass das 24 Jahre her ist.
Mhm.
Ja. Und ich damals in der Oberstufe war. So, da kriege ich Albträume.
Oberstufe, 10.11.?
Ja, zu 12. Klasse war das. Und, aber ihr, wenn ihr jetzt angefangen habt zu drehen, zu schreiben, habt ihr da so versucht, euch in das Mindset von damals wieder reinzufinden oder habt ihr gesagt, nee, wir sind jetzt andere Menschen, wir sind jetzt wir schreiben einfach so?
Also wir haben uns auf jeden Fall den ersten Teil nochmal angeschaut. Das war der erste Schritt. und haben gedacht, ja, na, müssen wir schon ein bisschen anders machen dann. Und
also der Film ist 25 Jahre alt.
Ja.
Ne? Und wir, also ich kann nicht für die anderen beiden sprechen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Rick, ich liebe den Film immer noch. Für mich ist es ein ganz, ganz, ganz besonderes Ding. Auch heute noch, selbst wenn man sagt, gut, der ein oder andere Gag ist ein bisschen schlechter gealtert.
Ja.
Aber das ist sozusagen heute immer noch geguckt wird gerne, auch von der jüngeren Generation, so 7-, 8-, 9-Jährige, die gucken sich das an und schmeißen sich weg.
Da hatten wir gestern, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, so ein nettes Erlebnis. Ich bin mit Christian von München nach Berlin geflogen und die haben auf die Außenhaut des Flugzeugs draufgeschrieben, jetzt geht jeder nochmal aufs Klo und dann reiten wir los mit einem Hufeisen, herzlich willkommen an Bord. Wir waren komplett geflasht. Das habe ich noch nie in meinem Leben
erlebt. Ich habe dann vorgestellt, wenn wir jetzt abstürzen, dieses Teil wird
erzählt. Die Geschichte erzähle ich jetzt seit einer Woche.
Ich finde es so geil.
Das war gestern erst.
Ach so. Stell dir mal vor, die finden dieses Teil, da drauf steht, jetzt geht jeder nochmal aufs Klo und dann reiten wir los.
Gut, dass wir nicht unterschrieben
haben. Das für die Lufthansa, was das für...
Ich hatte auch so ein bisschen Muffen zu Hause, wo wir schon bei dem Ort waren, weil ich habe den dann vorgestern in Vorbereitung auch nochmal geguckt. Yeah. Und natürlich, wenn man ihn jetzt lange nicht mehr gesehen hat und weiß, dass ihr kommt, hat man da auch ein bisschen Angst, dass man den auf einmal irgendwie doch doof findet nach all den Jahren. Und war gar nicht. Mhm. Und vor allen Dingen, gerade so Kinoausflüge von TV-Comedians altern oft ganz schlecht.
Ja.
So, und bei euch ist halt einfach, der ist halt viel besser gemacht als die Regel. Und was ich ja fantastisch fand, und wo ich jetzt, ich habe die neuen ja noch nicht gesehen, aber die Hoffnung habe, weil im Gegensatz zu den meisten späten Sequels, die gerade rauskommen, die dauern alle doppelt so lang wie das Original. Ihr bleibt bei den 85. Im Original, selbst nach dieser Revolver-Werbung, ja, wo man ja eigentlich im Kinosaal eine Standing Ovation erwartet, nach einer halben Sekunde Schnitt, nächste Szene. Und so der ganze Film. Ja, also einfach so staccato-artig. Also ich hoffe wirklich drauf, dass ihr dabei geblieben seid. Einfach kein Gramm Fett zu viel.
Das glaube ich sind wir, weil wir alle, glaube ich, zu lange Filme nicht so gerne mögen.
Nee,
und also es kommt natürlich drauf, es gibt tolle Filme, die dauern 3 Stunden.
Anderes Genre, genau. Wo du dir mehr Zeit lassen musst. Aber bei einer Komödie, bei der Komödie kann ich auch nicht länger. Das ergibt sich im Schnitt. Für mich hat eine Komödie einen anderen Rhythmus. Und ich wüsste nicht, wie man so einen Film 120 Stunden bringt,
unerträglich
gehen soll. Ich glaube, es ist auch ermüdend und durch dieses Timing und den anderen Rhythmus, was meiner Meinung nach eine Komödie braucht, ergibt sich ganz automatisch für mich diese Länge. Guck mal, der Zwitschergefühl da draußen.
Ich habe mir den auch noch mal angeguckt und finde den auch immer noch großartig. Was mich daran immer so beeindruckt ist, dass dieser Film so zeitlos ist. Was ganz Besonderes ist, gerade bei so Parodien und Komödien, dass die wirklich gar nicht so fest in der Zeit zu verankern sind. Bis auf vielleicht den Überraschungsei-Gag, der Werbegag, ich glaube, der ist ein bisschen, da weiß man, aus welchem Jahr er kommen könnte.
Ja.
Ansonsten.
Aber selbst wenn man die Werbung nicht kennt,
ist ja gut.
Genau. Es ist amüsant, dass zwei Bandenmitglieder fragen, bringst du uns was mit?
Ach so, genau.
Ja,
so
spielen. Und Schokolade ist lieber mein Apfel.
Genau.
Der Dialog ist ja zeitlos.
Genau, aber wenn man den Kontext weiß, dann kann man es vielleicht einordnen. War euch das beim zweiten Teil genauso wichtig, dass das wieder zeitlose Gags sind? Das ist wirklich, in 20 Jahren guckt man sich den an und ist immer noch als...
Also nichts ist so alt. Hier gibt es ja diesen Riesenspruch wie die Zeitung von gestern und das stimmt natürlich auch. Also... irgendwelche Merkel-Witze oder sowas, das ist ja, da merkst du ja immer, wie schlimm das dann eigentlich ist. Mhm. Wo man sagt, boah, komm, jetzt keinen Mundwinkel-Merkel-Witz mehr oder.
Ja, allgemein, diese.
War aber nie.
Also, man spricht ja dann oft davon, einen Film einem gewissen Zeitgeist anzupassen. Das Problem mit dem Zeitgeist ist aber, dass der morgen schon
ganz
wieder
weg ist. Der Zeitgeist.
Also, machst du lieber einen Film, der sich vom Zeitgeist komplett löst und du machst einfach nur Gags, die dir Freude machen und da hocken auch 3 Typen dann am Tisch, die humoristisch eine große Schnittmenge haben, aber doch
unterschiedlich sind.
Und außer, dass der Film den Gag Die Mauer muss weg hat und damit einen der besten Gags der deutschen Comedy-Geschichte.
Wo?
Erkan und Stefan.
Ach ja, wow, den kennst du?
Natürlich. Krass. Und vor allen Dingen schon da merkte man natürlich, so, da ist ein Regisseur, der gibt sich ein bisschen mehr Mühe, als man das so aus normalen Komödien kennt.
Dankeschön.
Und dann bei Shoot is Manitou auch, wo ich ja mal denken würde, wenn da so ein paar TV-Nasen jetzt sagen, wir machen mal einen großen Kinofilm, werden sie nicht direkt mit Geld vollgeworfen. Und er sieht halt dafür sehr gut aus.
Ja.
Also ist dir da schon sowas, was dir wichtig ist, dass du sagst, so, nee, ich will jetzt nicht nur als Komiker, sondern auch damals schon so als Filmemacher, das ist schon mein zweites großes Steckenpferd?
Nein, ich wollte das immer machen. Ich fühle mich da wahnsinnig, also, Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das ist wie so ein Sandkasten, in dem ich mich da austoben darf. Und natürlich willst du dich auch als Filmemacher oder als Regisseur weiterentwickeln und dich nicht immer wiederholen. Es ist großartig, dass ich die Möglichkeit damals hatte, die Filme so zu machen, wie man sie sich halt gewünscht hat. Und 100% kommst du an die Vision sowieso nie ran, auch heute nicht, so, obwohl die Werkzeuge besser geworden sind. An gewissen Dingen scheitert es halt dann. Ne? So wie du vorhin erzählt hast, die eine Szene, die wir 20 Mal wiederholt haben, weil Rick irgendwie eine Ukulele aus dem Wagen holen sollte, aus der Kutsche. Und
er hat es auch okay gemacht.
Er hat es okay, aber es ist leider, ich hab mir das einfach total anders vorgestellt. Und irgendwie haben wir es, ich weiß nicht, also die Szene ist nicht im Film.
Es kommt keine Szene vor, wo Rick eine Ukulele aus.
Ja, es ist jetzt am Ende auch nicht handlungstragend, aber es gibt dann so Dinge, wo du sagst, nee, dann komm, irgendwie... Da stimmt was nicht, dann schneiden wir es auch nicht rein. So.
Und damals speziell nach Traumschiff gab es ganz viele Artikel, wo dann geschrieben wurde, so, weil jetzt halt ein deutscher Film mit dem Budget auch auf der Effektebene das zustande bringt, will jetzt quasi ganz Hollywood dich. Hast du damals tatsächlich diese Studio-Ochsentour in Hollywood mal absolviert, wo man mit allen geredet hat und geguckt hat, ob vielleicht irgendwie da oder hier mal was denkbar wäre, oder ist das alles ein bisschen übertrieben?
Nein, es war tatsächlich so, dass nach Traumschiff Surprise gab es so ein Zeitfenster, da dachte ich mir jetzt, okay, das guckst du dir jetzt halt mal an. So. Und dann bin ich darüber geflogen. Wir hatten aber längst schon Lissi und der Wilde Kaiser in der Vorbereitung. Und Vicky war auch schon so in der Pipeline. Also ich wusste, die nächsten 3-4 Jahre habe ich mein Zeug. So mache ich so meine Sache. Und trotzdem wirst du dann da so von Executive zu Executive gereicht. Und wie man sich das vorstellt, man fährt da so... in jedes Studio und alle geben dir das Gefühl, du bist der Größte.
Ja, alle das können sagen, sie gut, ne?
Nein, das können sie wirklich. Und dann drücken sie dir Drehbücher in die Hand und geben dir wirklich das Gefühl, you made it. So, ja. Dann saß ich bei George Lucas auf der Skywalker Ranch, aber diese ganze Tour war so eine Fanboy-Tour. Ich bin da jetzt nicht rumgegangen und wollte irgendwas pitchen. Ich fand es irgendwie so abgefahren, dass ich da überall eingeladen werde, aber ich habe nichts gepitcht, gar nichts. Ich habe immer nur gesagt, oh... Unfortunately, I'm not available.
So, ist ein Anrufbeantworter. Ja,
so. Sorry, the person you're looking for is not available. Heute weiß ich, dass ich meine, überlege mal, du sitzt bei George Lucas auf der Skywalker Ranch, der nimmt sich Zeit für dich, ich saß mit dem eine Stunde zusammen. Ich habe keinen Pitch abgeliefert, ich habe den ausgefragt wie so ein Fanboy. Heute denke ich mir, der wird sich auch gedacht haben, der kam jetzt nur zum Kaffee trinken.
Weißt du, so. The cool German.
Luxury. Ja. Also insofern, ja, und die Drehbücher, die du in die Hand, also diese, die da geben, das sind natürlich keine fein ausgearbeiteten Bücher, sondern ich hatte dann eher den Eindruck, das sind da Bücher, die keiner machen will. Und jetzt gucken sie mal, wie der Deutsche drauf reagiert. Genau. Ich weiß es nicht.
Waren also, ein paar Nazi-Sachen dabei?
Hoffentlich. Nee, es waren Komödien. Ah, cool. Du wirst sogar lang. Es war ein Pink Panther-Buch dabei sogar.
Ehrlich?
Ja.
Boah.
Und auch interessant, es war ein Drehbuch dabei, vielleicht kennt ihr das, Cowboys and Aliens. Dieses Drehbuch hatte ich auf
Daniel
dem Tisch.
Craig.
Ja, da war es aber noch eine Komödie.
Ach,
und als der Film dann ins Kino kam, dachte ich mir, wow, was haben sie jetzt gemacht? Krass, Daniel Craig, Harrison Ford. Also ich habe eine ganz andere Fassung gelesen.
Es war noch kein Versus-Film.
Doch, aber als Comedy.
Cowboy Versus oder?
Ja. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, okay, der Typ hat eine Western-Komödie gemacht, eine Science-Fiction-Komödie, das ist unser Mann.
Ja, aber voll.
Weißt du, ob George Lucas Traumschiff Surprise gesehen hat?
Nee, aber sein netter Mitarbeiter, der mich da vorher übers Gelände geführt hat, war, das finde ich halt toll an den Amis, kam dann da so in sein Büro rein und dann meinte er nur zu ihm, hey George, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, Bully ist hier, die schlechte ist, sein Film läuft besser als deiner.
Was war denn da im Kino von ihm?
Star Wars, die Episode 3.
Marsch, echt?
Ja, ja.
Boah.
Aber George Lucas, ganz cool, good for you.
Also in Deutschland.
In Deutschland? Ja, nicht weltweit. Das wär, nee, in Deutschland. Ja,
Das wäre nicht mehr so lustig gewesen.
Dann, ja. Gibt es denn Dinge, die ihr euch beim ersten Teil damals einfach nicht leisten konntet und die ihr deswegen so absagen musstet oder nicht umsetzen konntet, wo ihr jetzt gesagt habt, im neuen, da toben wir uns mal richtig aus? Weil jetzt, ich glaube, wenn ihr sagt, ihr braucht ein halbes Millionchen mehr dafür oder dafür, dann wäre das wahrscheinlich diesmal nicht so schwierig gewesen.
Ja, du musst das Geld ja trotzdem einspielen. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, wir pumpen da jetzt alles voll, egal was passiert. Aber also jetzt ohne zu spoilern, ihr habt ja den Film auch noch nicht gesehen. Ne? Diesmal gibt es tatsächlich Wasser im Film. kann man sich fast denken.
Bei dem Titel,
kleiner Tipp. Da ist was, ja. Und wir hatten tatsächlich im ersten Teil mal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, eine Unterwasserszene.
Klar.
Die ist rausgeflogen aus Kostengründen. Und die hat sich jetzt natürlich angeboten. Das heißt, wir haben...
Und den Rick hat's erwischt.
Also davon, das ist nicht sagen. 1:1 die gleiche Szene, aber ja, und wir konnten diesmal in Amerika drehen, was ich auch gerne im ersten Teil gemacht hätte und aus Budgetgründen nicht ging damals.
Kannst du sagen, wie teuer der zweite Teil war?
125 ja. Millionen Dollar. Ja, nein, ich weiß es gar nicht.
Also ich sage mal so, ich bin ein bisschen abergläubisch. Ich hau da so ungern irgendwelche Zahlen raus. Aber man kann schon sagen, dass der Film aufgrund, klar, Dinge sind teurer geworden in den letzten 25 Jahren. Inflation, alles ist aufwendiger geworden. Aber der Film hat, sagen wir mal, gut 3- bis 4-mal so viel gekostet wie der erste Teil jetzt.
Und eine andere Sache, die ihr jetzt, wo ihr neues Gebiet betretet, ist ja, dass es jetzt der erste deutsche IMAX-Film ist.
Ja.
Sind die auf euch zugekommen? War das deine Idee oder wie ist das gelaufen?
Nee, der wusste gar nicht, was IMAX ist.
Nee, ich wünschte, ich könnte sagen, es war meine Idee, aber die kam tatsächlich auf uns zu. Weil, wie man sich ja vorstellen kann, wir haben den Film ja nicht auf IMAX gedreht. Also das, was Christopher Nolan da macht, das haben wir nicht gemacht.
Das wäre dann doch zu teuer, das wär, oder?
Ja. Also auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Meine erste Reaktion war erst, als die Anfrage kam, Moment, haben wir überhaupt so große Bilder, die diese Leinwand bedienen? Und dann bin ich den Film so durchgegangen, dachte ich, ja, doch, haben wir. Ist gut, nein, ist gut, passt dahin. Also hat die nötige Bildinformation, sage ich mal, und den nötigen Ton. Und ist natürlich, mir war das nicht klar, dass wir die erste deutsche Produktion sind, die Ehre hat, in einem IMAX-Kino laufen zu dürfen. Also insofern habe ich irgendwie schon gelesen, Christian, auch egal unabhängig davon, wie der Film jetzt läuft, die haben jetzt schon Kinogeschichte geschrieben.
Ehrlich?
Hab ich gelesen, weil wir der erste Film auf IMAX sind. Ja.
Ich glaube, ich jemals schon in einem IMAX-Kino war.
Vielleicht im Deutschen Museum vielleicht mal so.
Das kann sein. Da, wo der Blitz einschlägt? Nee. Das ist der Faradaysche Käfig. Das habe ich verwechselt. Nee, war ich nicht. Warst du schon mal im IMAX?
Ich überlege gerade, sag mal, dieser Film mit George Clooney und Sandra Bullock, war das Eis, wo sie im Ding im Weltraum sind, war das
IMAX? Das war 3D.
Das war 3D. Ja.
Das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt.
Naja, nee. Kommt auf den Film an.
Aber 3D macht man
ja
noch gar nicht.
Ja, mehr, der oder? James Cameron macht es noch, ne? Oder? Der neue Echt? Wird ja wohl auch in 3D
sein. Stimmt, Avatar.
Aber ich glaube, das ist der einzige. Der
also die Multiplex-Kinos zeigen alle großen Blockbuster noch immer in 3D. Ah,
okay.
Aber es wird nicht mehr so groß beworben wie früher. Okay. Aber es kostet immer noch 4 Euro mehr.
Ach so.
IMAX auch. Also das ist
gut. Aber die Brille euch. Davon behalten dann, oder?
Ja, die muss man aber auch extra zahlen.
Okay. Nein, was mich sehr gefreut hat, dass auch Dolby Cinema auf uns zukam. Also das sind ja alles Themen, die du normalerweise jetzt, dass du Dolby Atmos mischt fürs Kino, das ist ja Standard und macht bei dem Film auch richtig Sinn, ne, weil wir auch tolle Höhlenszenen haben und eine kleine, naja, man kann schon sagen, es gibt auch eine kleine Schatzsuche. So, ja. Im weitesten Sinne.
Mhm.
Ja. Ist ja Indiana Jones ist ja auch themenverwandt, auch im ersten Teil schon und hat man natürlich uns jetzt nicht nehmen lassen. Also insofern macht das alles Sinn, aber dass Dolby Cinema und jetzt IMAX auf uns zugekommen ist, zeigt schon das Interesse an dem Film. Und das hat mich gefreut.
Dürfen wir uns auch wieder auf Musical-Einlagen freuen?
Ich glaube, die Antwort war eindeutig, oder? Kann man das akustisch? Ja,
ohne geht's nicht. Ohne geht's nicht. Aber wir haben uns.
Erst kurz gehalten.
Wir haben es ausgeweitet ein bisschen.
Ehrlich?
Naja.
Super, wenn einer sagt kurz gehalten, der andere ausgeweitet, dann weiß
also der Rick. Also, ich spreche jetzt von uns beiden.
Aber wir beide. Ja. Na, wir haben eine ganz kurze Musical. Ja, aber der Rick hat diesmal.
Der Rick hat. Ja.
Wobei, nee, stimmt ja gar nicht. Wir haben eine kurze und eine lange.
Welche denn?
Das sage ich jetzt nicht. Aber. Es wird auch getanzt.
Christian hat die Prüfung
wieder vergessen.
Dienstagabend Premiere.
Richtig.
Das hier kommt uns erst nach der Premiere raus.
Also wir schauen es uns einfach. Dienstagabend war die Premiere.
Dienstagabend war die Premiere.
Da hast du es doch gesehen, Christian.
Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja, natürlich, ich bin ein alter Mann.
Aber Rick darf ein bisschen was dazu sagen, weil Rick ist mein erstes Interview, für das ich eingeflogen wurde, irgendwo zu Cars 1.
Also wirklich?
Auch schon ein bisschen her. Oh, wow. Und das Tolle war, du hast im Print-Interviews nur Gags gemacht, die mit verstellter Stimme zu tun hatten. Hast mir dann aber hinterher in mein zur Freigabe-Interview ganz viele neue Gags reingeschrieben. Also es war sehr schön.
Oh, wow. Wie hieß denn dieser?
Da war ich noch jung und fleißig. Luigi, mit die Weißbahn 3, finde ich. Ja, das war eine verrückte Firma, mit die Fiat 500.
Das habe ich sehr gern gemacht, ja. Luigi war toll.
Ich war auch in dem Film dabei.
Er hatte eigentlich die Hauptrolle. Warst du nicht Lightning?
Sonst nein, McQueen? Nein. Ich war so ein böser, grüner Rennwagen.
Aber weißt du was? Ich war ein bisschen beleidigt, weil eigentlich in dem Film gab es einen VW Bulli, dass sie mich da nicht gefragt haben.
Du warst bestimmt...
Ich glaube, das hat Niki Lauda gesprochen. Der hat mich auch mitgesprochen.
Ja, aber Niki Lauda hat doch nicht den VW Bulli gesprochen.
Wäre aber lustig gewesen. Aber ich weiß auch, dass er dabei war.
Ja, das weiß ich. War bestimmt ein rotes Auto.
Ja.
Quentin Tarantino hat mal ganz berühmterweise so ein Video rausgehauen, wo er seine Lieblingsfilme gesagt hat, aber nur in dem Zeitraum, in dem er auch selbst Filme macht. Von anderen Menschen halt. Also seitdem er angefangen hat, Filme zu machen. Was ist denn für euch die beste deutsche Komödie seit Schuh des Manitou, in der ihr nicht selbst dabei seid? Ja.
Okay.
Das Deutsche ist verpflichtend jetzt, oder?
Wenn ihr gar keine wisst, dann ist es so. Dann
ja, für den Christian ist vielleicht Österreichisch noch eine Option.
Ach so, natürlich.
Oh ja.
Ja. Also
sag schnell.
Kinofilm, ja.
Irgendwas von Harder, oder?
Wilde Maus ist ein Film, der mir wahnsinnig gut gefällt.
Wilde Maus?
Ja.
Der ist toll.
Gab es nicht mal einen Wilde Maus mit Peter Sellers auch?
Also Österreich, deutschsprachig kann man es erweitern, oder?
Ja. Die beste deutsche Komödie?
Seit Schuh des Manitou.
Also überhaupt. Außer Filme, in denen...
Was mir noch sehr gut gefällt, entschuldige, dass ich unterbreche. Er ist wieder da, hat mir sehr gut gefallen. Toller Film. Scholl gespielt. Fand ich sehr, sehr lustig.
Beste ist immer so ein Wahnsinn.
Zum Beispiel, da werdet ihr euch jetzt vielleicht wundern, aber ich hatte ein sehr schönes Kinoerlebnis in einem Kinosaal in München, wo das ganze Kino an einem Sonntagnachmittag gelacht hat, und zwar bei Fuck You Goethe Teil 1.
Also, das ist das, was du erlebt hast.
Ja.
Aber das war nicht die Frage, sondern...
Naja, aber ich wollte was Positives.
Jetzt wollte er sich da so rausreden.
Ne? Nein!
Aber pass auf, mir ist was eingefallen. Ich habe jetzt lange genug nachgedacht.
Ja.
Wo ich wirklich mich weggeschmissen habe. Weil du jetzt gerade sagst, vollbesetzter Raum, viel Gelächter. Auch mit Leuten, wo du gesehen hast, die waren schon lange nicht mehr im Kino. Die sind einfach in dieses Kino gegangen, weil es ein Event war.
Na, sag schon.
Wer früher stirbt, ist länger tot.
Toller Film.
Den finde ich
absolut.
Für mich absolut. Die beste Komödie der letzten Jahre.
Dann einigen wir uns doch auf den.
Nö, kann ja jeder.
Achso, du bist hier in Österreich. Nee, dann bin ich da auch bei Früher und so, ne?
Bei Früher war ein schöner Film.
Ja.
Und ist mir wirklich, aber schon länger
neben mir saß, gern. Ich habe gesehen vor mir Menschen, die wahrscheinlich schon Jahre nicht mehr im Kino waren. Und links neben mir saß einer, der hat, also ich fand den Film per se lustig, aber der hat so einen ansteckenden Klang. Ich habe Tränen gelacht.
Jetzt habt ihr ja gerade über Er ist wieder da geredet und Christoph Maria Herbst, der die letzten 15 Jahre seiner Karriere damit verbracht hat, von den Stromberg-Zitaten auf der Straße wegzukommen, und jetzt macht er doch wieder neun.
Ja.
Ist das bei euch ähnlich? Also hat das auch, also ihr könnt damit rechnen, dass das jetzt alles wieder von vorne losgeht?
Die Sache mit der Gesamtsituation?
Bitte nicht.
Killers!
Ja. Naja, es hat nie abgenommen. Also hat ja nie aufgehört. Ich glaube, wie oft Christian auf die Gesamtsituation angesprochen wurde in den letzten 25 Jahren.
Öfter, ja.
Das lässt ja nicht nach. Aber es ist ja...
Das Faszinierende ist, dass jeder denkt, er macht den Super-Gag und bist jetzt mit der Gesamtsituation zu... Jeder. Und erwartet natürlich, dass man sich auf die Schenkel schlägt vor Lachen. Aber ich habe mir angewöhnt, das jetzt wirklich professionell abzuarbeiten.
Halt
und zu sagen, boah, der war jetzt richtig geil.
Ja, war jetzt auch richtig geil.
Schöner Übergang.
Vielen Dank.
Schon vorbei?
Ja.
Schade, schön war es.
Schön war es, ja. Vielen Dank. Schöne.
Danke für die Einladung. Ja, dann
viel Erfolg, muss ich euch wünschen, mache ich trotzdem.
Halt sehr gerne.
Und dann, ja.
Danke. Viel Spaß im Kino.
Ja.
Von mir natürlich auch viel Erfolg. Es war sehr schön, dass ihr da wart.
Gleichfalls.
Danke euch.
Danke.
Dankeschön.
Danke.